Wir wollen wieder in den Römerbrief gehen und miteinander das fünfte Kapitel aufschlagen. Letztes Mal, am letzten Sonntag, waren wir dabei stehen geblieben, uns die Überlegenheit Jesu Christi anzusehen, denn in dem Vers 12 bis 21 im fünften Kapitel werde Adam und Christus sich gegenübergestellt und es wird so deutlich und klar darauf hingewiesen, wie der Herr Jesus Christus in seinem Werk, dem Werk Adams, überlegen ist und seine Frucht und seine Gnade und seine Gerechtigkeit, die Adams übertrifft. Der Adam hat sie alle in den Tod gerissen. Durch ihn kam die Sünde und der Tod. In Christus werde sie lebendig gemacht. Da wollen wir uns heute noch zwei, drei Punkte dazu ansehen. Und ich lese uns einfach mal ab Vers 11 vor, dann den Vers 12 und 15 und 20 und 21 noch. Also aus dem Römerbrief, Kapitel 5, wer gerne mit aufschlagen will, ab Vers 11. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Darum gleich wie durch einen Mann, eben durch Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Jetzt Vers 15. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Dann noch Vers 20 und 21. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. So, und jetzt müssen wir noch einen ganz gewaltigen Sprung machen in das erste Mosebuch und dort möchte ich uns Vers 15 aus dem zweiten Kapitel des ersten Mosebuches lese bis Vers 17. 1. Mose 2, Verse 15 bis 17. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ich möchte am Anfang noch ganz kurz mit uns still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir stehen hier vor dir und vor unserem himmlischen Vater und vor dem Heiligen Geist. Und wir kommen aus einer Woche, wo vieles geschehen ist. Manches hat uns erfreut, manches hat uns aber auch traurig gemacht. Herr, du weißt, dass wir von uns aus jetzt gar nicht in der Lage sind, auf dich zu sehen und dein Wort aufzunehmen. Dir zu folgen auf dem Weg, den du mit uns jetzt gehen möchtest. So wenig meine Geschwister in der Lage sind zu hören, bin ich in der Lage zu reden. So wie es sich gehört zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. O Herr, wir brauchen das Werk deines Heiligen Geistes, der uns allein in die Gegenwart von dir führen kann, dein Wort uns lehren und unterweisen kann. und den Sohn Gottes verherrlichen kann. Wir bekennen offen unsere eigene Unfähigkeit, aber wir bekennen offen auch deine Fähigkeit, o Herr, und deine Freude daran, deine Gemeinde zu erbauen und sie mit Lieblichkeit zu beschenken und sie zu stärken. Das willst du auch heute Morgen tun. Und dafür wollen wir dich rühmen und preisen und loben. Du hast diesen Tag extra ausgesondert, dass wir ihn haben, um für dich auch da sein zu können. Für dein Wort, für deine Rede, für das Gebet, für den Lobpreis, für die Predigt, für den Gottesdienst. Oh, danke, Herr, dass du uns ausrichten möchtest und uns anleiten möchtest. Lass dein Wort auch heute laufen auf der ganzen Erde. Oh, wirke du mächtig und tägisch jetzt in diesem Gottesdienst heute und heute Nachmittag. Und führe du die Menschen, die jetzt ihre Ernte verloren haben, dahin, dass sie, Herr, zur Umkehr geführt werden in ihrer Not. Oh, dass sie dich erkennen. Ja, Herr, leite du auch all die an und sei mit ihnen, die nicht unter uns sein können, die Kranke. O Herr, wir bringen sie dir, dass du sie tröstest und sie stärkst. Wir danken dir nun, dass wir uns in deine Hände legen dürfen. Amen. Die Überlegenheit Jesu Christi wollen wir uns betrachten. Wenn wir Adam auf der einen Seite sehe, der erste Adam, so wird er genannt im 1. Korintherbrief, und auf der anderen Seite den letzten Adam, den Herrn Jesus Christus, dann wird uns klar, aus diesem Grund hatte Paulus es auch aufgeschrieben im 5. Kapitel, dass der Herr Jesus Christus überlegen ist gegenüber dem ersten Adam. Er ist der bessere Stellvertreter, das bessere Abbild, der bessere Herrscher. Aber jetzt gehen wir einen Schritt noch weiter. Wir haben gerade gelesen in 1. Mose 2, Vers 15, dass Gott der Herr den Menschen nahm und ihn in den Garten Eden setzte, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Das ist die Aufgabe von Adam gewesen, seinen Garten zu bebauen. Und so hat er auch sich gesorgt und gekümmert um seinen Garten. Aber es misslang ihm die Pflege seines Gartens. Er war nicht in der Lage, diesen Garten in der rechten Weise zu versorgen, ihm dort dem Herrn zu dienen in diesem Garten. Das ist genau, was das Wort hier meint, das Hebräische. Dienen, bearbeiten. Da steckt das Hauptwort dann auch drin, oder das Hauptwort von diesem Verb, mein Diener. Der Adam ist nicht in der Lage gewesen, in diesem Garten seine Arbeit so zu verrichten, wie er es hätte tun sollen. Er musste den Gartenverweis zurücklassen, als er gesündigt hatte und aus dem Paradies, aus diesem wunderschönen Ort vertrieben wurde. Nun, daran hat sich gar nichts geändert. Wir alle miteinander, wenn wir geboren werden, werden wir genauso geboren mit diesem Fehler, mit dieser Sünde als Sünder. Mit diesem Problem, dass wir nicht in der Lage sind, in unserem Garten zu arbeiten, in unserem Leben recht das zu tun, was wir tun sollen. Es ist ganz egal, was deine Arbeit ist. Es ist ganz egal, was auch immer du tust, in welchem Beruf du stehst, ob du es jetzt als Mutter machst für die Kinder oder als Angestellter in der Firma, es ist völlig egal. Du von dir aus bist ganz und gar nicht in der Lage, deine eigene Verantwortung zu übernehmen, deinen Garten zu behüten, ihn zu eben auch bebauen und in der Arbeit dort erfolgreich zu sein. Das muss ich am Anfang zuallererst einfach mal feststellen. Wenn wir denken, dass wir von uns aus in unserem Leben mit unserer eigenen Anstrengung zurechtkommen, dass wir von uns aus die Fähigkeit haben, zu leben, zu arbeiten, was uns anvertraut ist, dafür auch zu sorgen. Also wenn wir das denken, dann liegen wir völlig falsch. Und übrigens, das habt ihr alle auch schon gemerkt, dass es nicht klappt. Wir alle haben es bemerkt, dass wir mit all unserer Sorge, mit all unseren Bemühungen, mit all unserer Anstrengung nicht in der Lage sind, unsere Arbeit, unseren Dienst zu tun. Aber was ist nun die Reaktion? Was ist nun das, was daraus folgt? Was ist das, was wir nun tun? Was machen wir jetzt, wenn wir feststellen, in meiner Arbeit, in meinem Dienst, den ich von Gott bekommen habe, versage ich, komme ich gar nicht klar. Ich bin unfähig dazu. Ich kann es einfach nicht. Gehen wir wirklich dann zu dem, der es kann? Wir versagen als Baumeister, als Diener, als Arbeiter. Christus ist der bessere Baumeister. Christus ist der bessere Baumeister. Das muss uns in unserem Herzen klar werden. Das muss uns für unsere tägliche Arbeit so klar sein, dass wir es sagen, Herr, du musst bauen. Bei mir, in meinem eigenen Herzen, in meinem eigenen Leben, in meiner eigenen Arbeit. Wie ist es mit dem Herrn Jesus Christus? Warum ist er der bessere Baumeister? Warum ist er im Vergleich zu dem ersten Adam der, der besser abschneidet? Gehen wir mal in seinen Garten. Schauen wir einmal seinen Weinberg an. Den Weinberg Jesu Christi. Davon ist die Rede im 15. Kapitel im Johannesevangelium. Christus ist der bessere Baumeister. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Jetzt stelle ich mir das vor. Da ist eine Rebe. Und diese Rebe befindet sich an einem Weinstock. Und dieser Weinstock ist der Herr Jesus Christus selbst. Und der Weingärtner ist der himmlische Vater. So darf es denen gehen, die Christus als Baumeister für sich haben. Hast du ihn für dich? Wer sorgt sich um deine Angelegenheiten? Wer sorgt sich um deine Arbeit? Wer sorgt sich um deine Frucht, um deinen Ertrag? Machst du es für dich alleine, dann wird es keine Frucht und keinen Ertrag geben. Aber wenn du den Herrn Jesus Christus sorgen lässt und den himmlischen Vater sorgen lässt und als Rebe am Weinstock bei dem Herrn Jesus Christus lebst, darfst du Vertrauen haben, dass es mit deiner Frucht gut bestellt ist. Ich möchte das einfach in euren Alltag hineinstellen, das ist mir so wichtig. Morgen werdet ihr wieder eure Geschäfte nachgehen. Es ist ganz egal, was es auch immer ist. Zu Hause, in der Firma, es ist ganz egal. Aber morgen sollte es euch vor Augen stehen, dass ihr jemand habt, der über eure Arbeit, über euren Dienst, über eure Frucht wacht. Sowohl der himmlische Vater als auch der Herr Jesus Christus stehe bereit. habe er sich selbst dafür zur Verfügung gestellt. Mit all ihrer Kraft, mit all ihrer Macht, mit all ihrer Weisheit für euch zu sorgen, damit ihr Frucht bringt. Eine Frucht, die euch niemand nehmen kann. Eine Frucht, die groß und gewaltig ist. Das ist meine Sorge, dass ihr das vergesst. Das ist meine Sorge, dass ihr morgen doch wieder für euch eure eigene Arbeit selber tut. Und glaubt, ihr könnt es ja schon und seid dazu in der Lage und habt diese Fähigkeit. Ob in der Schule oder im Betrieb, es ist ganz egal. Ob Jugendlicher oder Erwachsener oder älter. Denkt ihr morgen daran, wenn ihr aufwacht, dass ihr behütet werdet vom himmlischen Vater und dass der Herr Jesus Christus als Grundlage für eure eigene Frucht sich dahingegeben hat. Er ist der Weinstock und ihr seid die Rebe an ihm, wenn ihr Kinder Gottes seid. Was für Früchte dürfen an diesem Weinstock wachse. Wie wunderbar ist es, dass wir gereinigt werden, damit wir noch mehr Frucht bringen. Könnt ihr so euren Alltag sehen und auch wahrnehmen? Könnt ihr so eure eigenen Wege verstehen, die ihr geführt werdet? Seht ihr euch in dem Weinberg Gottes als Rebe am Weinstock? Oder kämpft ihr allein für euch in einem verzweifelnden Kampf, wo ihr selbst immer wieder nur merkt, ihr werdet enttäuscht und enttäuscht andere. Christus ist der bessere Baumeister. Sein Weinberg sind wir. Bitte nehmt es mit für euch. Ihr werdet in der kommenden Woche Tage haben und Augenblicke haben, wo ihr denkt, niemand kümmert sich um mich, niemand schaut auf mich, niemand denkt an mich. Aber es ist nicht die Wahrheit. Kein Kind Gottes kann das je sagen. Wenn ich als Rebe an dem Herrn Jesus Christus befestigt bin, in einer organischen Verbindung zu ihm stehe, fließt seine Gnade und sein Segen in mein Leben. Und wenn der himmlische Vater als Weingärtner, so wie er hier beschrieben wird, auf mich schaut, meine Wege abmisst, meine Aufgabe mir gibt, wie kann dann etwas schiefgehen? Christus ist der bessere Baumeister. Der Adam hat seinen Garten nicht besorgen können. Christus ist der bessere Baumeister, aber auch in Bezug auf sein Haus. Jetzt möchte ich einen Vers mit euch aufschlagen aus dem Epheserbrief. Sein Haus sind wir, wenn wir ihm vertrauen bis zum Ende, sagt einmal der Hebräerbriefschreiber. Also die Gemeinde, sein Haus, sein Leib. Epheser 2, Vers 20. Was passiert da eigentlich in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Heiligen, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, jetzt hier, an diesem Ort, heute Morgen, und wenn wir zusammen unter der Woche uns treffen und wenn wir miteinander im Herzen verbunden sind? Epheser 2, Vers 19 und bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung im Geist. Adam sollte den Garten bebauen, den Garten Eden, aber er versagte. Nun kommt der letzte Adam und sein Bauwerk ist die Gemeinde, die er erkauft mit seinem Blut und befreit und erlöst, rechtfertigt, heiligt, verherrlicht. Als Kind Gottes darf ich in seinem Haus wohnen. Als Kind Gottes habe ich eine Grundlage, so steht es hier, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Wie oft in unserem täglichen Leben haben wir den Eindruck, da ist keine Grundlage. Unter mir ist nur der Abgrund. Unter mir ist nur Leere. Unter mir ist gar nichts mehr. Aus diesem Grund wanke ich. Aus diesem Grund kann ich ja gar nicht mehr geradeaus gehen. Ist das nicht oft so? Das sind Schicksalsschläge, Unglück in der Arbeit, Krankheit. Und dann ist das Erste mit Enttäuschung, kommt da noch oft dazu, was man so spürt. Wo ist meine Grundlage? Wo ist mein Halt? Wer hält mich? Wer Christus als Baumeister hat, der ist gegründet. Christus selbst ist der Eckstein. Vergesst das nie. Wir sind gegründet. Wenn wir fallen, fallen wir in die Hand Gottes. Der Gerechte fällt 7-mal, aber steht wieder auf. Unter uns ist ein Fundament. Man kann nicht einfach uns umwerfen und uns ins Verderben hineinstürzen. Es ist nicht möglich bei einem Kind Gottes, weil Christus sein Grund ist, sein Fundament, weil er ihn hält, weil er ihn trägt. Nehmt es mit für euch. Das sind unsere Sorgen, das ist unser Leid, dass wir oft dastehen und sagen, es ist keine Grundlage mehr da in meinem Leben. Es geht alles drunter und drüber. Es ist alles durcheinander. Das sind Adams Gefühle, die er selber hat erdulden müssen, nachdem er gesündigt hat. Keine Grundlage mehr, kein Paradies mehr. Schmerzen, Leid, Plage. Das alles war auf einmal da. Versage. Aber das ist mein Grund, warum ich euch zu dem Herrn Jesus Christus bringen möchte, dass ihr ihn als Baumeister wirklich annehmt, dass ihr begreift, ich kann's nicht, ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht dienen. Und wenn ich ja eins habe im Zeugnis und die beste Note von allen möglichen und der intelligenteste Mensch bin und am allermeisten Gabe habe im praktischen Sinn, es ist völlig egal, wir können nicht arbeiten. Wir können nicht dienen. Wir sind Adams Kinder. Wir brauchen Christus. Er ist der bessere Baumeister. Er gibt uns die Grundlage. In ihm haben wir eine Grundlage. Und jetzt geht es weiter hier in unserem Text, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst. Christus als Baumeister fügt uns zusammen und lässt uns wachsen. Hier ist wirklich Wachstum. Hier geht es wirklich voran. Hier entsteht etwas. Hier wächst etwas. Aber auch das ist in Gefahr. Morgen, übermorgen, wenn ihr für euch in eurem Arbeiten euch überlegt, was wächst jetzt eigentlich? Es geht doch alles zurück. Es geht doch alles in der Welt zurück. Es wird immer größer, dieses Chaos. Was wächst da eigentlich noch? Nun, wenn ich dann den Herrn Jesus Christus vor mir habe und gegründet bin in ihm und in seinem Wort und es vor Augen habe, dann weiß ich, dass er inmitten von diesem Chaos mich erbaut, mich stärkt, mich wachsen lässt. Mich miteinander verbindet, mit anderen Geschwistern. Das ist wichtig, dass wir das begreifen. Wachstum geschieht im Verbund, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Zusammen sein, sich zusammenfügen lassen. Zum anderen zusammenbringen lassen, dass man mit ihm, dem Herrn, dient. Aber es ist ein Faktum, es wächst. Es wächst, wir wachsen. Wir wachsen nicht aus dem Grund, weil wir so gut in der Lage sind, unsere Arbeit zu verrichten, sondern weil Christus als Grundlage als Eckstein uns zum Wachstum führt. Und dieses Werk kann nicht in irgendeiner Weise behindert werden, so dass es verdorben wird. So sagt es mal der Herr Jesus Christus seiner Jünger im Matthäusevangelium in Kapitel 16, dass das Haus Gottes nicht in den Abgrund gerissen werden kann und verderben kann. Matthäus 16, Vers 18. Und ich sage dir, auch du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Versteht ihr? Wo ich gegründet bin in Christus, in seinem Haus, in seiner Gemeinde, in ihm, in seinem Leib, kann das Totenreich nichts mehr bewirken. Ist der Satan und all die Finsternis nicht in der Lage einzudringen. Denn ich stehe sicher und fest gegründet auf Christus und der Böse muss weichen. Ist es uns klar, was für Vorrecht wir haben, wenn der Herr Jesus Christus unser Baumeister ist? Der Satan merkt es genau, wenn er ein Kind Gottes vor sich hat. Warum? Weil der Heilige Geist Wohnung genommen hat in dem Kind Gottes und er kann ihn nicht antasten. Er ist nicht in der Lage, ihn anzutasten. 1. Johannes 5, Vers 18. Er würde es gerne tun. Er würde gerne das Werk des Kindes Gottes vernichten und zerstören, so wie er das Werk aller Adamskinder vernichtet und zerstört. Aber er kann es nicht. Er ist nicht in der Lage dazu. Er kann sie nicht überwinden, er kann sie nicht angreifen, in dem Sinne, dass er sie verdirbt. Er ist nicht in der Lage dazu. Zu wem gehörst du? Lebst du noch als Adamskind und versuchst selber dein Baumeister zu sein? Oder bist du bei dem Herrn Jesus Christus in seinem Haus und wirst auferbaut? Dort steht es in Vers 21, Epheser 2, in dem der ganze Bau zusammengeführt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Wisst ihr, dass das für uns geschrieben ist? Damals für die Gemeinde in Ephesus, jetzt aber für uns. Was bin ich? Ein heiliger Tempel im Herrn? Aber da ist doch so viel Durcheinander in meinem eigenen Leben. Da ist doch so viel Versagen. Da ist so viel Krankheit. Kann ich denn dann zugleich ein heiliger Tempel im Herrn sein? Ist es denn wirklich möglich? Kann ich mich so ansehen, mit meinen Geschwistern zusammen, ein heiliger Tempel im Herrn? Was für ein wunderbares Bauwerk ist die Gemeinde. Die Summe der Kinder Gottes. Ein heiliger Tempel im Herrn. Das sind wir, das ist unser Leben. Das ist unser Vorangehen. So dürfen wir uns verstehen. So sollen wir uns sehen. Ein heiliger Tempel im Herrn. Oh, wie kann ich dann am Ende eines Tages sagen, Herr, auch wenn mir nicht danach ist, auch wenn ich jetzt nicht vor lauter Glück schreie, weil alles gelungen ist, und ich erfolgreich war, aber ich bin ein heiliger Tempel im Herrn, weil du mein Erlöser bist, weil du mein Baumeister bist. Du bringst mich voran, du baust mich auf, du fügst mich zusammen mit meinen Geschwistern und ich darf wachsen. Und niemand in dieser Welt und außerhalb dieser Welt vermag dieses Wachstum zu beeinträchtigen. Versteht ihr euch so? Seht ihr, dass Christus der bessere Baumeister ist? Seht ihr, dass er euch auferbauen will, dass er euch dienen will? Ist das nicht wunderbar? Der Adam wollte auch für seine Familie sorgen und dieser Familie dienen. Aber er konnte es nicht. Willst du für deine Familie sorgen und deiner Familie dienen, dann sage ich dir schlichtweg, du kannst es nicht von dir aus. Du bist nicht dazu in der Lage. Aber jetzt kommt Christus als derjenige, der wirklich dienen kann. Im Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 45 sagt er das. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Um zu dienen. Adam konnte mir nicht dienen. All seine Arbeit führte letztendlich dazu, dass ich selber durch die Erbsünde als Sünder geboren werde. Bevor ich eine Sünde in der Tat begangen habe, bin ich schon ein Sünder gewesen. So hatte Adam mir dienen können. Das ist sein Erbe. Aber ein Kind Gottes, welches Christus als Baumeister hat, darf nun sich vom Herrn Jesus dienen lassen. Ist das nicht ungeheuerlich? Es bewegt mich überaus, wenn ich mir das vorstelle. Er, für den Himmel und Erde geschaffen wurde, der die Mitte aller Dinge ist, zu ihm hin ist alles geschaffen worden. Er will mir dienen. Er will mir dienen. Eigentlich müsste ich ihm dienen. Nun will er mir dienen. Warum? Er hat erkannt, dass ich ihm ja gar nicht mehr dienen kann. Er hat begriffen und verstanden, dass ich das verloren habe, diese Fähigkeit durch die Sünde, wirklich ihm zu dienen. Nun kommt er und wird Mensch und dient mir. Siehst du das morgen und übermorgen auch noch? Glaubst du daran, vertraust du ihm? Mein Herr ist heute für mich da, um mir beizustehen, um mir zu dienen und zu helfen. Er ist der bessere Baumeister. Ihn brauche ich. Ich brauche ihn so dringend. Ist das nicht auch mit dem Grund gewesen, warum der Paulus im Römer 5 dies gemacht hat, unter der Leitung des Heiligen Geistes, diese beide miteinander auch sich so gegenübergestellt hat, der erste und der letzte Adam, Adam und Christus. Christus ist der bessere Baumeister. Im Psalm 92 steht, wie wunderbar nun auch seine Kinder in seinem Haus, in seinem Vorhof wachsen dürfen und gedeihen dürfen. Das möchte ich noch einmal als ein weiteres Beispiel hier anfügen. Psalm 92, Vers 13 und folgende. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Wenn ihr im Alten Testament Gerechte lest, müsst ihr euch immer denken, hier geht es um das Gerechtsein mittels der Rechtfertigung durch den Glauben. Abraham vertraute Gott und wurde so gerechtfertigt. Das ist gemeint mit Gerechte. Nicht, dass wir jetzt denken, da ist jemand ganz besonders fromm und heilig gewesen. Hier lebt jemand in seiner Verbindung mit Christus. Er ist der Baumeister. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Bitte, das gilt alle Kinder Gottes. Und wenn du jetzt sagst, aber bei mir geht es immer mehr rückwärts, dann sollst du nicht dem vertrauen, was du empfindest, sondern dem, was Gott in seinem Wort sagt. Gerade indem du vertraust, gerade indem du sagst, es ist völlig egal, was meine Lebensumstände sind, es ist völlig egal, was mein Alltag ausmacht. Ich werde sprossen. Christus ist mein Baumeister. Ich wachse und ich gedeihe. Ich werde sprossen. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Versteht ihr? Das ist unser Erbe. Wenn ich Christus als Baumeister habe, dann muss ich nicht einfach nur auf das sehen, was ich sehe. Vor mir ist in meinem Leben die Umstände, die Schwierigkeiten, die Probleme, die Sorge, die Krankheit, alles Mögliche, was du jetzt auch denken kannst. Der Klassenkamerad, der einem so komisch kommt. Die unsichere Zukunft. Dann kann ich auf ihn schauen und kann sagen, er ist mein Baumeister. Ich darf wachsen, ich darf gedeihen, ich darf Frucht bringen. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Nun frage ich dich, lebst du im Haus des Herrn? Die Frage sei mir gestattet heute Morgen. Lebst du im Haus des Herrn? Ist dein Leben am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Samstag ein Leben im Haus des Herrn? Ein Leben im Weinberg Gottes als Arbeiter dort im Weinberg? Ein Leben für das Reich Gottes? Das wäre gut. Dann hättest du die Verheißung für die ganze Woche. Hier ist das Haus des Herrn. Hier wohnt der Herr Jesus Christus. Der Herr bewahrt und behütet mein Haus. Er wacht über mich. Dann muss ich nicht einmal in der Gemeinde sein. Dann habe ich zu Hause das Haus des Herrn. Dann geschieht dort zu Hause bei mir, in meiner Familie, Segen, Wachstum, Frucht. Es grünt, weil Christus, der Baumeister, über mein kleines Haus ist, über die Familie. Ergreifst du ihn so im Glaube? Nimmst du es wirklich ernst? Lebst du von dem, was da steht? Oder bist du dann nachher doch wieder derjenige, der selber baut und der selber auch seine eigene Arbeit tut mit seiner eigenen Kraft? Nun möchte ich noch ein zweites dranhängen. Christus ist nicht nur der bessere Baumeister. Christus ist auch der bessere Bewahrer. Das ist das, was hier in unserem Text in 1. Mose 2, Vers 15 als zweites Verb auftaucht. Gott setzte den Menschen in den Garten, um ihn zu bebauen, um dort zu dienen und um ihn zu bewahren. Aber Adam konnte sich und seine Familie und diesen Garten nicht bewahren, nicht behüten, nicht bewachen. Können wir es? Nein, wir können es auch nicht. Wir können es auch nicht. Wir können nicht unser Leben bewahren und behüten. Die Sünde ist so mächtig und so gewaltig. Die Verführung ist so kräftig. Wir sind so schwach. Das ist unser Erbe von Adam her. Wir haben so viel Begierde in unserem eigenen Herzen, so viel Triebe, die noch da sind und uns in die falsche Richtung locken. Nun kam aber der letzte Adam und wurde Mensch. Adam heißt Mensch. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Und nun kam Satan und versuchte ihn zu verführen. So wie er im Paradies Adam und Eva verführte. Und der Herr Jesus ist in der Wüste. 40 Tage lang wurde er vom Satan verführt und versucht. Er aß nichts, er trank nichts. Und der Satan kam immer wieder neu und bedrängte ihn und versuchte ihn zum Sündiger zu veranlassen. Aber er schaffte es nicht. In Matthäus 4, eine Stelle in der Evangelie, wo genau dies beschrieben wird. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Bitte beachte, dass der Geist Gottes ihn in die Wüste führt, in diesen Kampf. Der Geist Gottes führt ihn dahin. Aber er führt ihn dahin, um ihn als Bewerter zu offenbaren. Er, der Einzige, der gegenüber Satan nicht verloren hat, der überwunden hat, der nicht gesündigt hat. Satan hat es versucht und der Versucher trat zu ihm hin. So versucht uns der Versucher. Er tritt immer wieder zu uns hin. Wer bewahrt dein Herz? Wer bewahrt dein Herz? Wer bewahrt es? Willst du es bewahren mit ein paar guten Absichten, mit ein bisschen Religion, Frömmigkeit, mit Anstrengung, eigener Kraft? Du wirst es nicht bewahren können. Der Satan ist so geschickt in seiner Verführung, er ist so listig. Er führt dich von der Bibel weg, er führt dich von der Gemeinde weg, er führt dich von der Liebe zu dem Herrn Jesus weg, er führt dich vom Glaube weg, er führt dich weg davon, dass du für Gott leben möchtest und Frucht für ihn bringen möchtest. Wenn du nicht den Herrn Jesus an deiner Seite hast, wenn er dich nicht bewahrt, bist du verloren. Manchmal lässt der Herr Jesus uns das erleben, sogar als Kinder Gottes. Er zieht sich für einen Moment zurück und alles bricht zusammen. Was uns als selbstverständlich vorher erschien, wird auf einmal unmöglich. Wir können nicht mehr beten. Wir können uns nicht mehr erfreuen an dem Wort Gottes, an der Gemeinde. Es ist alles weg. Es ist alles nur noch hohl. Es ist alles nur noch eine Phrase. Es ist alles nur noch wie ein öder Geschmack, an den man sich vielleicht erinnert, von der Vergangenheit her, der jetzt aber verloren ist. Er, Christus, ist in der Lage, uns zu bewahren. Im Johannesevangelium sagt er das mal so wunderschön im 6. Vers. Und im 6. Kapitel, Entschuldigung, und Vers 39 und 40. Johannes 6, Vers 39 und 40. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Im 17. Kapitel, im hohepriesterlichen Gebet, im 12. Vers, wird es nochmal mit anderen Worten ausgedrückt. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Er kann bewahren, dass nichts verdirbt, dass nichts verloren geht. Was sind deine Sorgen? Für den morgigen Tag, für die kommende Woche. Was sind deine Kämpfe mit deiner Begierde, mit deiner Sünde? Mit dem, wo du ungehorsam bist? Mit dem, wo du doch gar nicht Gott vertrauen kannst? Was ist es, was dich so kaputt macht? Was dir es so schwer macht? Kannst du ihm vertrauen, dass er dich bewahren kann? Dass nichts verloren geht? Dass nichts verdirbt. Oh, wie schrecklich und gewaltig ist doch die Kampfesstärke der Finsternis. Wie bricht sie immer wieder in unseren Alltag hinein und verstellt uns der Blick für den Herrn Jesus Christus. Der Thomas hat es heute Morgen in der Andacht so schön zum Ausdruck gebracht. Jetzt brauche ich jemand, der mich bewahrt. Der mein Herz bewahrt, der mich auf dem rechten Weg bewahrt. So jemand ist der Herr Jesus Christus. Oh, er kann sogar da helfen, wo alles hoffnungslos und aussichtslos erscheint. Er ist der Kämpfer, der noch nie das Feld verlassen musste als Verlierer. Letzte kleine Illustration, dann schließe ich heute Morgen ab. Wir gehen an einen Ort der Trauer, an einen Ort, wo Krankheit ist. Markus 5, Vers 35 heißt es einmal in folgender Weise. Da ist jemand, ein Oberster der Synagoge, Jairus. Und er hat eine Tochter, die ist schwer krank. Er kommt zu dem Herrn Jesus, der Herr Jesus wird aber aufgehalten von einer Frau, die blutflüssig ist und die ihn anrührt und jetzt geheilt wird. Und jetzt redet er mit ihnen und dadurch verzögert sich alles. Der Weg hin zu dieser kranken Tochter. Und jetzt heißt es, Vers 35, während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Wisst ihr, das ist die typische Aussage von Adams Kinder. Ganz verständlich, der Tod ist einfach endgültig. So haben wir es von Adam her geerbt. Das ist unsere Erfahrung über Jahrtausende jetzt hinweg. Jetzt sagen wir mittlerweile auch schon, das ist ganz normal, dass jemand stirbt. Wir begreifen gar nicht, dass es die Folge der Sünde ist. Wir verstehen gar nicht, dass das das Gericht Gottes ist. Aber jetzt kommt der zweite, der letzte Adam. Und für ihn ist der Tod keine Grenze mehr. Versteht ihr? Sie haben aufgegeben. Sie sagen, bemühe den Meister doch nicht. Vers 36, sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zu dem Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Der erste Adam konnte sein Leben nicht bewahren. Er verlor es und starb. Geistig. Hier kommt der zweite Adam, der letzte Adam, der aus dem Tod führen kann, ins Leben. Wie wunderbar ist es, von ihm bewahrt zu werden, von ihm vertreten zu werden, wenn er für mich kämpft, wenn er für mich streitet. Fürchte dich nicht, glaube nur. Dieses Töchterlein hat gar nichts machen können, es war tot. Aber jetzt kommt der Herr Jesus. Jetzt lese ich hier weiter. Sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes und den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre das unsere Lebenssituation. Weine, Heule, Verzweiflung, da ist nur noch Tod, da ist Abgrund, da ist nur noch Verzweiflung, da ist nur noch Traurigkeit. Aber jetzt ist Jesus da und er geht hinein und spricht zu ihnen, was lernt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Adams Kinder. Versteht ihr? Das ist die Reaktion von Adams Kinder. Der Tod ist die Grenze. Da gibt's nichts mehr. Und sie lachen ihn aus. Aber der letzte Adam, Christus, er muss vor dem Tod nicht kapitulieren. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Zugleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen. Ich möchte das euch mitgeben, dass ihr es nie wieder vergesst. Nie wieder. Ihr junge Leute. Es wird in eurem Leben Abschnitte geben, Situationen, wo ihr alles für endgültig anseht. Es gibt keinen Ausweg mehr, es gibt keine Lösung mehr, es gibt kein Zurück mehr, es ist alles tot, es ist alles vorbei, es ist alles hoffnungslos. Bitte, das ist die Sprache des Verführers. Es ist alles hoffnungslos. Lasst euch nicht reinlegen. Redet nicht so, wie die Adamskinder hier auf dieser Welt reden. Es ist alles hoffnungslos, es gibt keine Liebe, es gibt keine Gerechtigkeit. Es gibt keine Möglichkeit zu überwinden. Glaubt,
an den Herrn Jesus Christus. Kommt zu ihm, vertraut ihm und lasst euch erretten. Lasst euch beleben, lasst euch sein Leben schenken, seine Kraft. Er ist in der Lage, aus dem Tod herauszureißen. Da, wo alles andere, also alles ausschaut, als wäre es hoffnungslos. Nun, am Ende der Predigt möchte ich euch einfach fragen, wie ihr zu dem Herrn Jesus Christus steht. Was bedeutet er für euch? Ist er wirklich der, der überlegen ist? Gegenüber allem anderen, was in dieser Welt auch existiert, ist er der, der meine Mitte ist, meine Freude, mein Licht, meine Gerechtigkeit, mein Heil, mein Segen, meine Liebe. Ist er das? Ist er das wirklich? Kämpft er für dich oder kämpfst du immer noch allein? Oh, diese Predigt hat nur dieses eine Ziel, dass wir sagen, oh Herr Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, weil ich nicht dienen kann, weil ich nicht arbeiten kann, weil ich mein Herz nicht bewahren kann. Mir ist alles andere lieber als du selbst. Ich kann alles andere viel besser und viel länger, als bei dir zu sitzen. Ich kann mich viel mehr freuen an den Dingen dieser Welt, als ich mich an dir freuen kann. Ich kann nicht glauben und nicht vertrauen und nicht gehorchen. Ich kann keine Frucht bringen und kann dich nicht verherrlichen. Sage wir es ihm doch ganz offen. So ist es nämlich. Das ist unsere Situation. Wir können ohne ihn nichts tun. Nichts, gar nichts. Nichts, absolut nichts. Und das ist das Ziel von Paulus im Römerbrief, dass die Christen in Rom die Überlegenheit Jesu Christi recht vor Augen haben. Wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung erlangt haben oder bekommen haben. Wo möge der Herr schenken, dass uns Christus so vor Augen steht in seiner Überlegenheit, dass wir sagen, Herr, diene du mir, damit ich recht meinen Dienst tun kann. O Herr, bewahre du mich, dass ich nicht verloren gehe, dass der Feind mich nicht vom rechten Weg abbringt. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leite auf dem rechten Weg. Möge der Herr uns dazu helfen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam noch still werden und beten. O Herr Jesus Christus, du bist überlegen gegenüber dem Adam. Du bist größer und schöner und herrlicher, als wir es überhaupt bisher erkannt und verstanden haben. Herr, das ist unser Problem, dass wir in unserem Leben, im Alltag, gar nicht so sehr von deiner Überlegenheit überzeugt sind, sondern dann haben wir wieder unsere eigenen Lösungen und unsere eigenen Einfälle und dann greifen wir wieder zurück auf die Welt und ja, was uns gerade so in den Kram passt. Ach Herr, wir müssen noch viel mehr dich entdecken und deine lebensschaffende Kraft spüren, daran glaube, mit dir vorangehe. Ja, Herr, du bist ein wunderbarer Baumeister. Vergib uns, dass wir deinen Weinberg oft als ein Schlachtfeld ansehen und so viel Probleme damit haben, unsere Wege zu verstehen als Herrlichkeitswege. O Herr, deine Wege sind vollkommen, die du mit uns gehst. Sie sind vollkommen, sie sind gut, sie sind heilig, sie sind gerecht. Sie bringen uns in die Ewigkeit, sie führen uns zur Verherrlichung. Wie wenig verstehe wir, Herr, noch von dir und deiner Überlegenheit. Wie sehr sehe wir immer noch all diese Dinge und Angelegenheiten in unserem Leben mit Adams Auge Wir wollen dich bitten, dass du unsere Augen auftust für dich und für dein Werk. O Herr, füge uns zusammen und lass uns wachsen zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und geh mit uns voran auch in der neuen Woche, Herr, dass wir nicht vergessen, dass du uns bewahrst. Amen.